Ja, herzlichen Dank für die wunderbaren Zeugnisse und Berichte und auch Informationen und Möglichkeiten, die bekannt gegeben worden sind heute Morgen. Das tut uns wirklich gut. Ich möchte auch nochmal unter diesem Thema berufen, ja klar, 1. Petrus 4,10 zu Wort kommen lassen, dient einander jeder. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir erweisen uns als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, wenn ein jeder sich irgendwo einbringt. Ein jeder, nicht nur speziell Berufene, die Gott sich erwählt hat. Das Beispiel mit dem Würfelzucker ist wirklich sehr, sehr gut und sehr passend. Welches Stück Zucker ist das Wichtigste? In der Gemeindearbeit ist Verkündigung wichtig. Aber nicht weniger wichtig ist, dass es auch Leute gibt, die vielleicht praktisch mit Hand anlegen, Gartenarbeiten oder irgendwas konstruieren oder im Büro mitarbeiten des Missionswerkes, nicht nur die, die schreiben oder Artikel verfassen, sondern die das redaktionell nachher umsetzen oder die Grafik machen, das Layout. Es gehört alles zusammen. Es ist ein Paket. Ich habe einen Mann kennengelernt, ein Liftmonteur, nee, eigentlich nicht nur ein Monteur, war ein bisschen mehr im süddeutschen Raum, der eine Tätigkeit hat in einer größeren Liftfirma. Und der sagt, Herr Lied, vor 2, 3 Jahren war ich auch in Ihrem Seniorenzentrum. Ich habe es in der Gebetsstunde schon mal erzählt. Und da wurde ich gerufen wegen irgendeiner technischen Sache, einer Steuerung und so. Und das konnte ich dann auch lösen. Ich war überrascht über die Atmosphäre. Und dann bin ich eingeladen worden und da hat mir jemand gesagt, aus eurem Altersheim, wollen Sie noch einen Kaffee haben? Und der ganze Umgang und das war alles. Und dann waren da so Blätter, so Mitternachtsrufe. Und das hat mich irgendwie so angesprochen. Und dann habe ich das mitgenommen und gelesen. Und wissen Sie, da kamen natürlich nachher noch andere Details dazu im Alltag, aber der erste Anstoß, fragend zu werden, zu suchen, mich nach Gott und seinem Wort auszustrecken, war in ihrem Seniorenzentrum. Und dann hat der Mann sich bekehrt, seine Frau sich bekehrt und die Kinder. Und alle gehen heute in eine Gemeinde. Und Herr Lieb, wenn Sie mal Schwierigkeiten haben in der Steuerung, rufen Sie mich an, ich komme. So. Ja, Putzdienst, Kinderhütedienst, Beten, natürlich auch Spenden. Ein Glaubenswerk, alles wichtig. Apropos Spenden, aber ist ein heißes Eisen. Spenden. Man erwartet ja immer von der Gemeinde Spenden. Aber wie ist das mit den Reichsgottesarbeitern selber? Mit den Pastoren, mit den Verkündigern, Gemeindeleitern? Da gibt es welche, ich sage Ihnen, nicht aus eigener Erfahrung, hoffe ich, aber da gibt es Reichsgottesarbeiter, die meinen, selber nichts geben zu müssen, weil sie ja schon vollzeitlich mitarbeiten. Sind ja Berufe. Und wenn sie was geben, dann geben sie für ihr eigenes Auto, weil das brauchen sie ja für den Dienst. Als der Waisenvater George Müller gestorben ist, hat man festgestellt, dass in den wöchentlichen Einnahmen der Kollekte größere Beträge fehlten. Warum wohl? Weil er verstorben war. Er hatte vorher selbst immer viel gegeben, in seine eigene Gemeinde übrigens. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, darf man ja auch mal sagen. Ne? Zurück zum Würfelzucker. Jeder ist wichtig. Im Laufe der Kirchengeschichte hat sich ein großer Fehler eingeschlichen in die Christenheit mit fatalen Folgen. Und zwar hat man irgendwann, eigentlich schon sehr früh, ein klerikales System aufgebaut und man hat einen Unterschied gemacht zwischen den Geistlichen und den Laien. Ja? Schauen Sie mal in unsere Staatskirchen hinein. Auf der einen Seite haben wir die Geistlichen, das sind die Pfarrer, die Priester oder die Missionare, die Ordensträger, die Kardinäle, die Bischöfe, was weiß ich, Mönche, ja, Diakone und so weiter und so fort, vielleicht noch Messdiener. Und auf der anderen Seite, das sind die Laien. Ja, die haben einfach nur zuzuhören und gehorsam zu sein. Und dann ist das ist so entstanden, ja, was der Priester sagt, was der Pfarrer sagt, das muss ich ja tun. Und es ist nicht mehr berücksichtigt worden, dass jeder Christ in derselben Verantwortung steht und dass jeder Christ von Gott berufen ist. Übrigens kommt das auch wieder aus der Ersatztheologie, denn man hat gesagt, ja, Kirche, Christenheit hat ja die Stellung von Israel eingenommen, dann hat man Israel als Beispiel genommen und dann hat man gesagt, ja, die hatten in Israel einen Tempel, also bauen wir auch große Kirchen. Ist ja schön, aber muss nicht sein. Ja, als der Apostel Paulus sich versammelt hat in dem Hause des Tyrannus. Ja? Heute haben wir Tyrannen in der Kirche. Oh, ne. Jeder und jedes ist wichtig. Und dann kam die Ersatztheologie und hat man gesagt, ja, im Alten Testament gab es Priester, da gab es den Hohenpriester, da gab es die Leviten, also übernehmen wir das alles. Wir brauchen auch einen Altar. Jeder Kirche steht ein Altar. Ja, das ist alles übernommen worden, hat man gesagt, ja, wie es damals einen Hohenpriester gab und wie es die Propheten gab und wie es die Leviten gab, müssen wir das heute auch haben. Also, ich sage jetzt mal, der Papst, die Bischöfe, Kardinäle etc. oder umgekehrt, ja, Priester, priesterliches System im Neuen Testament. Was sagt die Bibel? Wer ist im Neuen Testament Priester?
Jesus.
Amen. Jedermann. Jeder Mann und jede Frau. Wir haben alle dieselbe Salbung, alle denselben Herrn, alle denselben Glauben, alle dieselbe Bibel, alle dieselbe Wiedergeburt, alle dieselbe Berufung. Natürlich gibt es Ordnungen und um der Ordnungen willen gibt es jetzt Älteste auch in der Gemeinde oder dergleichen, Gemeindeleitung, wie man auch sagt, aber das hat vom geistlichen Aspekt keinen weiteren größeren Einfluss. Da geht es lediglich um die Ordnung. Da ist weder Jude noch Grieche, Galater 3, 28. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Aber jetzt kommt es drauf an. Habe ich das erkannt? Habe ich das theoretisch erkannt? Wie weit lebe ich das praktisch aus? Ich habe das heute Morgen gelesen. Es war wirklich, ich war dem Herrn dankbar dafür. Ich habe das auch selbst zu Herzen genommen. Markus Kapitel 4, Vers 21, da haben wir Berufung. Wer ist berufen? Braucht es noch Berufung in dem Sinn? Oder ist ganze Gemeinde berufen? Sicher gibt es individuelle Führungen, das haben wir ja letzten Sonntag auch behandelt. Das steht ja außer Zweifel. Aber wir dürfen es nicht zu kompliziert machen. Da sagt der Jesus Markus 4, 21, und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel, das heißt unter ein Gefäß oder unter das Bett gestellt wird. Und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Ist ja fast schon eine humorvolle Aussage, wenn man sich das mal praktisch überlegt, nicht wahr? Da mache ich eine Kerze an und gehe ins Schlafzimmer und dann stelle ich die unter das Bett. oder einen Eimer drüber, solange Sauerstoff da ist. Dann brennt die ja weiter. Ja, wem ist damit gedient? Eine Kerze unters Bett oder unter irgendein Gefäß. Wem ist damit gedient? Wir sind doch alle Licht im Herrn. Großes Licht, kleines Licht, manchmal vielleicht flackerndes Licht. Aber wir sind alle Licht im Herrn. Wer von euch setzt sein Licht unter ein Gefäß, unter einen Eimer, unter ein Bett? Das heißt, er nutzt seine Gaben nicht, er lässt sich nicht berufen, indem, dass er sich nicht einbringt. Wo auch immer, das muss ja jetzt nicht unbedingt immer alles in unserer Gemeinde sein oder in unserem Werk, das gilt allgemein, Gemeinde Jesu. Mich hat das Lied sehr angesprochen, von Deborah, gerade auch die ersten Sätze, sinngemäß, da bin ich schwach, da bin ich klein, ich habe nicht sonderliche Gaben vielleicht, aber deine Gnade ist da, deine Gnade genügt. Ich hatte mich an eine Geschichte erinnert, die habe ich vor Jahren mal gelesen und dann habe ich die auch tatsächlich finden können. Da war ein Mann, der machte eine lange Schiffsreise über See und unterwegs wurde er ziemlich böse krank und natürlich dementsprechend auch sehr schwach und blieb ihm nichts anderes übrig, als im Bett zu liegen, aber er wurde bettlägerig. Und da lag er da und vegetierte mehr oder weniger dahin und plötzlich hörte er von seinem Krankenlager aus den Ruf Mann über Bord, Mann über Bord. Und da war er natürlich auch erschrocken und dann hat er sich aber gesagt, ja der Herr im Himmel möge diesem armen Kerl helfen, ich kann ja auch nichts für den tun in meiner Situation, in meiner Lage, was will ich jetzt machen, ich bin selber am Kämpfen zu überleben. Und dann sagte er sich auf einmal, ja gut, eins kann ich ja wenigstens tun. Ich kann meine Laterne nehmen und die ins Bullauge stellen, also ins Fenster von dem Schiff. Und nur das hat er getan. Und auf jeden Fall, unter Anstrengungen, hat er da seine Laterne ins Bullei gehängt und tatsächlich der Ertrinkende wurde gerettet. Am nächsten Tag erzählte der Mann, der da über Bord gegangen war, als ich, so meinte ich, das letzte Mal an die Wasseroberfläche kam, da hatte jemand eine Laterne angezündet. Das Licht der Laterne fiel auf meine Hand. Ein Matrose sah das im Rettungsboot und zog mich raus. Sehen Sie? Ist meine Gabe nichts wert? Groß oder klein? Es kommt darauf an, dass wir uns entscheiden, innerlich, und mal was anpacken. Herr Walid hat Fragen gestellt. Das reizt ja, nicht wahr? Ich stelle Ihnen auch eine Frage. Da sitzen 5 Tauben auf einem Giebel. Wir sitzen einfach nur rum. Und plötzlich entscheidet sich eine, wegzufliegen. Wie viele Tauben sind da noch? Immer noch 5. Weil die hat sich ja nur entschieden, die hat nichts gemacht, die ist nicht weggeflogen. Ja. Die Praxis gehört ganz einfach dazu. Wir hatten heute Morgen Gebetsgemeinschaft und ein lieber Bruder, der selber vollzeitlich im Dienst des Herrn steht, der hat in 2, 3 Sätzen gebetet, auch über diese ganze Thematik, weil er auch sehr viel Erfahrung hat. Und er hat das in ein paar Sätzen so gut zusammengefasst, das kann ich leider gar nicht mehr so gut weitergeben. Aber vielleicht insofern, es gibt ja falsch verstandene Berufung. Er sagte dann auch im Gebet, ja viele, es gibt 2 Gefahren. Das eine ist, manche machen so lange rum und tun so lange her mit Berufung, aber da kommt nichts. Die suchen und strengen sich irgendwie an oder so, aber da kommt nichts, sind immer auf der Suche. Und die andere Gefahr ist, dass es da Leute gibt, die sich berufen wissen, berufen fühlen, und da kommt dann dieser gewisse Stolz vielleicht auch manchmal, ja siehst du, ich bin ja was Besseres, weil ich bin ja berufen. Und da habe ich mir auch so in dieser Richtung Gedanken gemacht, falsch verstandene Berufung. Sehen Sie, manchmal oder oft kann der Wunsch des eigenen Herzens nicht die Wiedergabe des Willens Gottes sein. Ich muss das erklären. Man wünscht sich etwas, man stellt sich etwas vor und man ist darauf so fixiert, dass man das unbedingt erreichen will. Manche fühlen sich nämlich berufen zu vielleicht großen Dingen berufen, sie sind ständig unruhig auf der Suche, nicht standhaft und auch nirgends zufrieden. Und darum weiter auf der Suche. Und sie merken gar nicht, dass sie so kaum nützlich sind. Und darum sage ich also, manche vermeintlich Berufene, die sich an keinem Ort bewähren, die würden besser in einen Beruf gehen und da treu sein. Und ihr Christenleben ausleben. Alle sollten natürlich danach auf der Suche sein, irgendwo für den Herrn Lücken zu füllen. Wir sind, das möchte ich auch sagen, und da möchte ich auch auf mich hinweisen, wir sind berufen, im Geringsten treu zu sein, liebe Geschwister. Wer sich nicht bewährt an dem Platz, wo er hingestellt ist und immer weiter sucht und nervös ist und sich nicht wirklich an dem Platz bewährt, der kann sich selbst noch so berufen fühlen. Punkt, Punkt, Punkt. Berufene bewähren sich an dem Platz, wo sie hingestellt sind. Und wenn es ganz einfache Dienste sind. Und je nachdem wird der Herr dann auch lenken und individuell, wie ich schon sagte, die Grenzen erweitern oder anders führen oder auch nicht. Er sagt, nein, das ist jetzt deine Stelle. Bleib da. Bewähr dich da. Da möchte ich, dass du bist. Und dann werde ich dich mal über viel setzen. Ei, du treuer Knecht, du bist im Geringsten, ja, in wenigem treu gewesen. Ich werde dich über viel setzen. Berufung richtig verstanden, Kolosser 4, 17, und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Setzen wir mal unseren Namen ein. Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Ja, ich habe nichts gehört. Jeder. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, egal was es ist. Jeder von uns hat eine Aufgabe, nicht vielleicht unbedingt eine namentliche Berufung, aber eine Verantwortung, eine Gabe, eine Last, Freude vielleicht irgendwo zu, oder er ist schon irgendwo hingestellt, wo er sich bewähren soll, im Geringsten. Ob das nun hochtragend ist oder ob das hinter den Kulissen ist, egal welchen Dienst wir tun. Mit allem wird Gemeinde gebaut. Ich möchte nochmal Würfelzucker hinweisen oder dieses wunderbare Beispiel. Da kommt einer und er weiß, Osterkonferenz, da gibt es eine warme Mahlzeit. Und da sind Leute, die haben sich für diese warme Mahlzeit angemeldet, die zu kochen. Und andere decken den Tisch und so weiter. Und das weiß der alles schon, das kennt er von vergangenen Osterkonferenzen. Und er kommt, weil er Hunger hat. Und er hört auch das Wort und bekehrt sich. Ja, wer war jetzt der Wichtigste? Der hat alles gebraucht. Ja? Ich dachte an ein Beispiel, an ein biblisches Beispiel, Mose. Mose. Der hat ja ziemlich hin und her gemacht, ne, bei seiner Berufung. Sie kennen seine Geschichte, ja? Der war ja nicht so einfach zu kriegen für Gott. Aber Gott ließ nicht locker. Mose, du sollst mein Volk aus Ägypten führen und so, brennende Dornbusch. Und Mose, oh nee, und wenn die sagen, egal, ich kann nicht gut reden, egal, da haben wir den Aaron, ja, ich bin zu gering, ich bin zu schwach, wenn der Pharao mich erwischt, egal, da, nachher wurde Gott zornig. Nachher wurde Gott zornig, nach langem. Und da fragt Gott, das war ein Argument, Mose, was hast du da in deiner Hand? Ja, ein Stock. Stock. Ein Stab. Ein Knüppel. Ah ja? Merkwürdige Frage, nicht wahr? Einen zu berufen. Was hast du da in deiner Hand? Ein Stock. Einen einfachen, vertrockneten, vergerbten, alten Holzstock. Was ist das schon? Und dieser gewöhnliche Stab wurde das Instrument für Gott. Für Gottes Stärke und für Gottes Macht. Gott sagt, streck den Stock aus übers Meer, es teilt sich. Gott sagt, geh zum Pharao, mach Zeichen und Wunder mit dem Stock, schmeiß ihn auf der Erde, wird eine Schlange raus und so weiter. Schlag mit deinem Stock den Felsen, kommt Wasser raus. Halte deinen Stab ins Gebet hoch und du wirst Sieg haben, etc., etc. Lassen Sie mich auch diese Frage stellen an uns alle. Was hast du, was haben Sie in Ihrer Hand? Ja, nur. Anton Schulte hat gesagt, der große deutsche Evangelist, Gott macht viel mehr aus unseren kleinen Bemühungen, als wir zu sehen bekommen. Freuen Sie sich. Freuen Sie sich da, wo Sie stehen, wo Sie helfen können. Und seien Sie sich selber nicht zu gering. Wir sind gering, wir sind nichtig, jeder von uns. Alles die Gnade des Herrn. Abschließend noch ein Beispiel, das ich fand, das mir zufällig mal in die Hand kam. Luigi Tarisio. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Luigi Tarisio, Italiener, wurde eines Tages tot in seiner Wohnung aufgefunden. Er lebte in einer alten, renovationsbedürftigen Dachwohnung. Umgeben von 246 erlesensten Geigen. Er hat sein Leben lang Geigen gesammelt und seine bescheidene Dachwohnung strotzte nur so von den teuersten Geigen. Die wertvollsten, die hat er irgendwo in einem besonderen Fach da, in einer Schublade oder Schrank aufgebaut. Bewahrt. Und da heißt es, Tarisio war so völlig auf die Geigen fixiert, dass er der Welt die Musik vorenthielt, für die die Geigen eigentlich geschaffen waren. Und er besaß sogar eine ganz besondere Stradivari. Ist das richtig ausgesprochen? Stradivari. Und da heißt es, eine ganz besondere Stradivari aus dieser Sammlung war seit Jahrzehnten von niemandem gespielt worden, weil Tarisio sie streng bewachte, statt sie freizugeben. Schönes Beispiel eigentlich, ne? Muss man gar nicht mehr auslegen, ja? Oder noch groß anwenden. Wenn Gott dir Flügel zum Fliegen gegeben hat, dann sollst du nicht kriechen wie eine Schnecke. Kommt nicht von mir. Das ist Berufung. Als letzter Vers, Epheser 2,10 nach einer neuen evangelistischen Übersetzung. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Jeder von ihnen ist eine Stradivari. Jeder von ihnen ist eine Stradivari. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das möge der Herr uns schenken. Mir und uns allen. Das ist Berufung. Amen. Ich möchte noch beten. Liebender Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der im Himmel gesagt hat, ich bin bereit, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, zu tun, o Gott, deinen Willen. Und dann, Herr Jesus Christus, bist du in diese Welt gekommen und hast alles erfüllt, alles vollbracht. Du hast es getan. Und dadurch sind wir erlöst und gerettet. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für das ganze Vormittagprogramm, das wir jetzt miteinander haben konnten. Und dass du uns daran erinnerst, schlicht und einfach, du bist mir wichtig. Einfach zur Ehre deines Namens. Wir haben es nicht verdient, wir können es selber nicht, aber wir sind Glieder an deinem Leib. Dafür preisen wir dich. Herr, wirke du nachhaltig in uns, dass wir uns zur Verfügung stellen, dass wir sehen, wo es auch sei, wo kann ich dem Herrn dienlich sein, wo habe ich eine Last. Ach Herr, dass wir nicht irgendwo rumsuchen, was vielleicht gar nicht deinem Willen entspricht. Dass wir gering, im Geringsten treu werden. So danken wir dir, Herr. Danken dir auch nachher für die guten Gaben. Auch, dass die Frauengruppe sich da so eingesetzt hat und wir diesen Gemeindetag haben können. Und viele andere Helfer jetzt. Segne uns die Gemeinschaft, den Austausch. Wir loben und preisen dich. Amen.